Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 1. September 2025, kurz nach 19 Uhr. Heute der Podcast etwas früher, weil die Amerikaner ihren Tag der Arbeit, den sogenannten Labor Day, feiern und deswegen die US-Börsen heute geschlossen geblieben sind. Ja, und heute muss man aber sagen, hat das auf den deutschen Markt nicht die ganz große Auswirkung gehabt, zumindest keine negative. Der DAX zum Handelsende deutlich im Plus, da gehen wir nachher noch drauf ein. An dieser Stelle möchte ich allerdings kurz darauf hinweisen, dass ich heute ein Trader-Interview mit Andreas Bernstein für LS Exchange geführt habe. Dort wurden die Aktien von MongoDB, Pure Storage, Rubrik, Seagate und Cloudflare besprochen. Wen das also interessiert, gerne mal reinschauen, reinhören. Das Ganze ist auf YouTube verfügbar. Morgen geht es dann auch mit einem YouTube-Video weiter und am Donnerstag dann mit einem nochmaligen YouTube-Video, also diese Woche wieder mal zwei, nachdem wir zuletzt da ja ein bisschen Probleme auch hatten. Und ich möchte aber heute die Gelegenheit nutzen, auf etwas einzugehen, wo ich zuletzt auch nachgefragt worden bin. Denn ich war ja sehr lange bei Facebook, mittlerweile Meta Platforms, aber man kennt ja immer noch das soziale Netzwerk, als Facebook gesperrt. Und ja, da eine Odyssee vor Gericht, auf die ich dann auch noch eingehen möchte. Ja, und das ist dann auch gleich mal das erste Thema. Ich möchte das jetzt nicht zu lange halten, aber es gab viele Fragen dazu. Und zwar war es seinerzeit so, dass mich da wohl jemand gemeldet hat. Ich weiß eigentlich auch ziemlich genau, wer das war, weil er es auch mir geschrieben hat. Und daraufhin bin ich von Facebook gesperrt worden und es gab so einen Button, ich könnte innerhalb von 30 Tagen widersprechen und dann würde man das nochmal prüfen. Problem ist nur, das Ganze hat nicht funktioniert. Also wenn man den Button klicken wollte, passierte gar nichts und einloggen und so weiter ging auch nicht. Und daraufhin habe ich dann einen Anwalt kontaktiert und ihn gebeten, sich der Sache anzunehmen. Ein Anwalt, der auch darauf spezialisiert war und ist, wobei er mittlerweile so viele Prozesse führt, dass er keinen neuen Mandanten mehr aufnimmt. Also da habe ich Glück, dass das noch früh genug bei mir passiert ist. Und der meinte, wir müssten zuerst einmal eine einstweilige Verfügung gegen Facebook erwirken, weil sonst, wenn wir am Ende gewinnen würden, würden die behaupten, ja, wir haben die Daten schon gelöscht und wir können da nichts mehr wiederherstellen. Deswegen haben wir das ja zunächst mal beantragt. Aber Facebook, ich spreche jetzt immer von Facebook, aber es ist natürlich Meta Platforms, der Konzern hat darauf dann reagiert, indem sie gesagt haben, wir verpflichten uns freiwillig dazu, keine Daten zu löschen, bis dieses Verfahren dann letztinstanzlich entschieden ist. Und daraufhin ging die einstweilige Verfügung ins Leere und meine Rechtsschutzversicherung, die mich da sehr gut betreut hat durch die ganzen Instanzen, das werdet ihr ja gleich noch hören, musste dann erst einmal bezahlen. Und ja, dann ist dann eben die Hauptsache auch eingereicht worden und da war es dann so, dass Facebook meinte, dass solche Kommentare wie, ja, die Amerikaner sollten ja die Blöden sein, weil sie Trump gewählt haben, das war seinerzeit die erste Trump-Wahl 2016 noch, ein Kommentar dazu, oder auch die Briten sollten ja die Blöden sein, weil sie für den Brexit gestimmt haben, das war für Facebook Beleidigung einer Ethnie. Es gab noch weitere Kommentare, die sie beanstandet haben, angeblich habe ich da auch Fußballspieler mit dem Tod bedroht, weil ich davon sprach, dass man im Training schießen tut, also was ja beim Fußball normal ist, den Ball, aber das wurde halt aus dem Kontext gerissen und das wurde halt dem Gericht von Facebook vorgelegt. Und daraufhin hat mein Anwalt mich gebeten, dazu Stellung zu nehmen und ich habe ihm das so aus dem Gedächtnis dann gesagt, wie das halt war, dass es da um Fußball ging und nicht um einen Spieler zu erschießen oder so und eben Beleidigung einer Ethnie, dass das ja völliger Schwachsinn sei und man das ja schon aus der Art des Kommentares, die Amerikaner sollten ja die Blöden sein, damit habe ich sie ja nicht allgemein als blöd bezeichnet. Und dass das daraus sich ja schon ergibt, dass das keine Beleidigung einer Ethnie sei. Aber ich könnte das natürlich jetzt nur aus dem Kopf auch ja so Stellung nehmen und ich hätte jetzt natürlich die Kommentare nicht mehr vorliegen und könne ja auch mich nicht einloggen, um auf diese zurückzugreifen. Das hat mein Anwalt dann so an das Gericht weitergegeben und auch darauf hingewiesen, dass ich gesperrt sei und man deswegen ja das ganze Posting halt dann von Facebook dann auch schon vorlegen müsse und nicht nur einzelne aus dem Zusammenhang gerissene Texte, weil so wie natürlich das geschrieben war, ja, den kannst du, der kann da schießen, hätte man das natürlich schon so interpretieren können. Und daraufhin meinte aber Facebook, nein, ich sei in der Beweispflicht und ich müsse das beweisen, woraufhin mein Anwalt dann einwendete, das sei ja völliger Humbug, weil ich ja gesperrt sei, ich könne ja die Threads nicht aufrufen und dementsprechend müsse Facebook das schon vorlegen. Das Gericht ist dann meinem Anwalt gefolgt und hat Facebook halt gesagt, sie müssten das komplett vorlegen, was sie dann auch teilweise gemacht haben, teilweise nicht. Und daraufhin hat dann das Gericht nach langer Zeit, also fast ein Jahr hat das in der ersten Instanz auch gedauert, hat das Landgericht Trier entschieden, dass Facebook meinen Account vollständig wiederherstellen muss. Und ja, wir haben noch einen zweiten Antrag gestellt, dass Facebook beispielsweise alle Verwarnungen und so weiter, die sie mal erteilt haben, weil die nicht rechtmäßig erteilt wurden, dass die aus dem Profil quasi dann auch rausgelöscht werden müssen, damit auch nicht beim nächsten kleinen Verstoß wieder eine Sperre ausgesprochen werden kann. Aber das Gericht meinte, es sei nicht notwendig, Facebook da zu verurteilen, weil ich ja mittlerweile auch schon lange gesperrt sei und laut deren Regeln, ich weiß nicht, nach 2 oder 3 Jahren solche Verwarnungen ohnehin gelöscht würden. Und deswegen würde man das nicht mehr anordnen. Und eigentlich dachten wir hätten das damit gewonnen, beziehungsweise ich dachte das. Mein Anwalt meinte schon, normalerweise gehen die immer in Berufung. Und genau das ist dann auch passiert. Facebook hat Berufung gegen das Urteil des Landgerichts Trier beim Oberlandesgericht Koblenz eingelegt und hat dann dort moniert, dass das Urteil so nicht richtig sei. Hat da verschiedene Dinge angeführt, aus meiner Sicht ziemlicher Humbug alles. Und das sah mein Anwalt auch so. Aber das Hauptproblem war jetzt gar nicht, dass es da groß hin und her ging. Ich glaube, da waren nur 1 oder 2 Schriftsätze von beiden Anwälten. Aber das Oberlandesgericht Koblenz hat sich ewig lange nicht gerührt. So lange, dass ich nach einigen Monaten meinen Anwalt sogar mal angeschrieben habe und gefragt habe, gibt es da überhaupt jemals noch eine Entscheidung oder ist das jetzt irgendwie im Sande verlaufen? Und der meinte daraufhin, ja, früher hätte man innerhalb von wenigen Wochen eine Entscheidung bekommen. Mittlerweile seien die Gerichte aber so überlastet, dass das länger dauern würde. Und nach wieder ziemlich genau einem Jahr hat das Oberlandesgericht Koblenz dann geschrieben, dass sie nach Ansicht der ganzen Akten und was sie da alles sich zu Rate gezogen haben, die ganzen Schriftsätze, der Ansicht sind, dass sie die Berufung von Facebook zurückweisen würden. Allerdings auch unsere Berufung, weil mein Anwalt meinte, wir gehen dann auch in Berufung und beantragen dann auch, dass diese Verwarnungen halt rauskommen. Und das Oberlandesgericht hat dann geschrieben, beziehungsweise es gab dann ein Schreiben an meinen Anwalt, der das dann weitergeleitet hat, dass der Senat dort beabsichtige, die Berufung komplett zurückzuweisen. Und daraufhin meinte mein Anwalt, er schreibe dann Facebook an und oder beziehungsweise deren Anwälte an und schlage vor, dass beide Seiten die Berufungen zurückziehen würden, weil das dann auch natürlich günstiger würde für beide Seiten, wenn es da kein Urteil eben mehr erforderlich ist. Und darauf hat sich dann Facebook auch eingelassen, hat die Berufung zurückgezogen. Und darauf wurde das Urteil dann rechtskräftig. Und das Urteil wurde dem Konzern dann auch zugestellt, aber zunächst erfolgte keine Freischaltung, sodass ich meinen Anwalt nochmal per E-Mail kontaktiert habe und gesagt habe, ja, wie ist das denn jetzt? Und der hat dann deren Anwälte nochmal angeschrieben, hat gesagt, okay, das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig, der Account muss jetzt freigeschaltet werden. Und nachdem dann dieses Schreiben bei Facebook eingegangen war, hat es dann auch keine 24 Stunden gedauert, bis der Account erst einmal wieder frei war und das hat mich zunächst einmal auch sehr gefreut. Allerdings stutzig gemacht hatte mich, dass ich in der App einen Hinweis bekommen habe, dass mein Account quasi in Deutschland frei sei, aber in im Prinzip allen anderen Ländern der Welt nicht. Also es war konkret umgekehrt, da stand, mein Account in Deutschland ist frei, aber in Andorra, Antarktis, Äthiopien bis dann irgendwann Zypern, also A bis Z, alle Länder, die man sich so vorstellen kann, da sei ja nicht verfügbar. Und ich habe dann auch mit Kontakt aufgenommen mit Leuten, die ich kenne, zum Beispiel aus Luxemburg, ist ja nicht weit hier von Trier, oder auch der Schweiz. Und die sagten halt, dass sie mich da nicht unbedingt sehen würden oder kontaktieren könnten, beziehungsweise manchmal konnte man es, aber es war dann doch sehr schwierig. Also wenn man es dann wusste, konnte man mich da irgendwie aufrufen, aber nicht so wirklich. Und daraufhin habe ich meinen Anwalt nochmal kontaktiert und gemeint, ja, wie sieht das denn aus? Die Freischaltung ist zwar erfolgt, aber wie das halt aussieht, nur für Deutschland. Und daraufhin meinte er, das sei ein beliebter Trick auch von Facebook, dass sie Urteile immer so interpretieren, dass ein deutsches Gericht ja nur für Deutschland recht sprechen könne und deswegen das nur in Deutschland freischalten würden. Aber das Gericht habe ja klar geurteilt, vollständige Wiederherstellung, das würde auch weltweite Wiederherstellung bedeuten und er würde deren Anwälte halt nochmal anschreiben. Das hat er dann auch gemacht, aber da gab es keine Reaktion. Daraufhin meinte er, okay, dann müssen wir in die Vollstreckung dieses Urteils gehen und hat sich nochmal an das Landgericht Trier gewandt und da liegt der Fall jetzt, das muss man so klar sagen. Es gab von den Anwälten von Facebook mittlerweile eine Stellungnahme, das Gericht in Deutschland sei halt ja nur für Deutschland zuständig und könne halt nicht weltweit recht sprechen. Auch ganz lustig, denn der Konzern sitzt ja in Irland, in Dublin, aber trotzdem hat er ja in Deutschland das Konto erstmal wieder freischalten müssen. Aufgrund eines deutschen Urteils hätte man ja auch sagen können, ja, das interessiert uns das in Irland. Da hat ein deutsches Gericht ja auch nichts zu sagen. Also auch sehr komisch. Und außerdem diese ganzen Regeln, die man sonst so aufstellt, das sind ja meistens zumindest mal EU-weite Regeln gegen Hass und weiß der Geier was. Also insofern alles sehr, sehr dubios. Das Ganze liegt aber jetzt bei Gericht. Grundsätzlich bin ich bei Facebook frei. In Deutschland sehe ich euch, seht ihr mich. Wenn ihr mich dort sucht und findet, könnt ihr euch mit mir anfreunden oder austauschen, auch per Messenger und so weiter. Wenn ihr irgendwie weltweit unterwegs seid, wahrscheinlich nicht, egal ob das jetzt Luxemburg, Schweiz, Österreich, keine Ahnung, oder was auch immer ist. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das da am Ende ausgehen wird. Wie gesagt, wir haben jetzt beim Landgericht Trier beantragt, da vollstrecken zu dürfen. Und ich hoffe, dass das halt durchgeht und das Konto dann auch weltweit wieder freigeschaltet wird. So, das war jetzt heute das Wort zum Sonntag, ganz am Anfang am Montag. Und damit habe ich euch auf den neuesten Stand gebracht. Wenn das jetzt alles juristisch nicht 100% sauber formuliert war und ist, ich bin kein Jurist, also das ist so, wie ich das Ganze wahrgenommen habe, mag sein, dass es da noch juristische Feinheiten gibt oder man Begriffe anders hätte verwenden müssen. Grundsätzlich ist es so, ich habe letztendlich gewonnen, weil man gesagt hat, diese beanstandenen Kommentare, das ist Humbug, er hat nicht zum Mord an einem Fußballspieler aufgerufen und er hat nicht Ethnien beleidigt, wie die ganzen Briten, wie die ganzen Amerikaner, was ja auch völlig an den Haaren herbeigezogen war. Und grundsätzlich habe ich auch, wie gesagt, recht bekommen. Jetzt geht es noch darum, inwiefern Facebook den Account dann wieder herstellen muss. Und in diesem Zusammenhang, ja, wäre es halt schön, wenn man da irgendwie noch Druck auf den Konzern irgendwie auch machen könnte. Weiß nicht, ob da jemand Kontakte hat. Am allerbesten natürlich in die amerikanische Regierung, die das ja derzeit anders sieht. Und es zeigt allerdings auch, wenn Zuckerberg sich beispielsweise hinstellt und jetzt damit Trump posiert und da erzählt, wie schlimm die ganze Zensur in der Welt ist, dann frage ich mich, warum sein Konzern dann da so weit geht, dass man erstmal sperrt und dann ein Gericht entscheiden lassen will. Okay, das kann man vielleicht noch verstehen, wobei die Grundlage der Sperrung ja schon Schwachsinn war, sonst hätte das Gericht ja auch nicht am Ende für mich entschieden. Aber dass man dann noch in die Berufung geht und dass man dann ein Urteil, was eigentlich gesprochen wurde, nicht vollständig umsetzen will, wenn man dann sagt, ja, es hat nur ein deutsches Gericht das gesagt. Ich weiß nicht, ob man, wenn ein amerikanisches Gericht sowas angeordnet hätte, ob man das dann auch so tun würde. Also insofern, keine Ahnung, ob da jemand mich irgendwie unterstützen kann. Schön wäre es natürlich, aber ich glaube es natürlich nicht, dass jemand hier der Podcast-Hörer oder der YouTube-Abonnenten solche Kontakte hat ins Weiße Haus oder so. Aber das wäre natürlich dann ganz cool, wenn dem so wäre. Ja, damit aber genug zu diesem leider unwürdigen Thema und damit zum heutigen Marktgeschehen. Wie gesagt, der amerikanische Markt heute geschlossen geblieben, von daher kann man dazu nicht viel sagen. Beginnen wir daher mal mit den Kryptos und da muss man sagen, der Bitcoin, ich hatte zuletzt gesagt, hat so eine charttechnische Unterstützung bei 110.000 plus minus 2.000, also 108 bis 112, wenn man es so grob nimmt. Und die sollte er nach Möglichkeit nicht nachhaltig durchbrechen, denn sonst könnte sich die Korrektur, die wir zuletzt gesehen haben, oder ich würde es eher Konsolidierung bisher noch nennen, ausweiten und dann könnte es durchaus nochmal in Richtung 100.000 oder sogar unter die 100.000 Dollar gehen. Jetzt hat man am Wochenende gesehen, gerade jetzt heute Nacht, in der Nacht von Sonntag auf Montag, waren wir teilweise deutlich unter 108.000, haben uns dann aber immer wieder gefangen, sind teilweise heute dann im Tagesverlauf, gerade heute Morgen, auf fast 110.000 wieder gestiegen. Aktuell notieren wir so im Bereich 108.500, 108.600 Dollar. Es geht also wild hin und her. Die Unterstützung ist hart umkämpft. Die Bären versuchen hier Druck zu machen, versuchen sie aufzubrechen. Bisher gelingt es ihnen aber nicht. Aber das Ergebnis ist halt noch nicht final. Das muss man jetzt abwarten, wie es da weitergeht. Und grundsätzlich, wie gesagt, wäre es aber schon gut, wenn der Bitcoin das verteidigen könnte. Wobei man sagen muss, wenn der Bitcoin tatsächlich jetzt mal ins Fallen geraten sollte, müsste das trotzdem noch nicht das Ende aller Bullenträume für die Kryptos sein. Denn generell muss man ja auch sagen, der Bitcoin hat sich in den letzten ein, zwei Jahren deutlich stärker nach oben bewegt wie viele andere Kryptos und eine Bitcoin-Dominanz ist teilweise auf über 60% gestiegen, zuletzt ein bisschen zurückgekommen, aktuell bei 57,6%. Aber generell ist es natürlich durchaus so, dass auch ein bisschen Geld mal aus Bitcoin rausfließen und in andere Kryptos reinfließen könnte. Das wäre natürlich in erster Linie Ethereum oder der Ether, der zuletzt sehr stark gelaufen ist, aber auch derzeit so ein bisschen in der Konsolidierung steckt. Das wäre dann sicherlich auch Solana, ihr wisst, den XRP. Ich nenne ihn auch XRP und nicht Ripple, den mag ich weniger. Dann muss man sagen, wenn man sich die Altcoins anschaut, dann hatten die zuletzt eigentlich sehr interessante Setups. Zum Beispiel der Binance Coin BNB, der ist über die 850 Dollar Marke gestiegen, was eigentlich ein Kaufsignal war. Deutlich zum Teil auch darüber und jetzt wieder in diesen Bereich zurückgefallen, aktuell 846, 847 Dollar. Und im Prinzip wäre das der klassische Ausbruch und Pullback und jetzt müssten halt die Bullen ins Spiel kommen und ihn wieder nach oben hieven. Ähnlich Solana, die Marke von 200 Dollar, aktuell 198,04, also auch knapp drunter. Auch zuvor hier der Ausbruch über die 200er Marke, teilweise bis 213 gekommen, also 6-7% drüber, was auch als nachhaltig klassifiziert werden kann. Und jetzt der Rücksetzer, teilweise ein bisschen über oder halt unterschießend unter die 200 Dollar Marke. Aus charttechnischer Sicht müssten die Bullen halt jetzt abliefern. Und so ein Setup haben wir halt bei vielen Altcoins, gerade auch den größeren, Binance Coin, BNB oder Solana gehört ja schon zu den größeren. Und da gilt es jetzt abzuwarten. Erstens, was macht der Bitcoin? Aber vor allen Dingen, wie verhalten sich jetzt die Anleger an diesen wichtigen Marken? Wird jetzt wieder BNB, Binance Coin im Bereich 850 oder unter 850 gekauft und geht der dann in den nächsten Tagen nach oben durch in Richtung dann zunächst 900 und später 1000 Dollar? Und bei Solana, wie gesagt, kann der sich jetzt im Bereich von 200 Dollar stabilisieren und dann in Richtung 210 zunächst und dann später 240, 250 steigen. Und wie gesagt, da kann man das Ganze so durchgehen. Insgesamt derzeit eine sehr spannende Situation, muss man sagen. Man muss aber auch sagen, eine gefährliche Situation. Denn es kann natürlich auch passieren, dass wir kurzfristig nochmal einen auf die Mütze kriegen, dass der Bitcoin vielleicht doch stärker unter Druck gerät, dass er die 108.000 am Ende doch nicht verteidigen kann und dann vielleicht auch andere erst einmal mit nach unten zieht. Wie gesagt, aktuell spannende Situation, sollte man derzeit definitiv im Blick haben, sollte man derzeit auch keine Experimente wagen. Ich würde jetzt weder hochgehebelt long noch short gehen, aber ich würde derzeit auch mich von diesen Marktbewegungen nicht aus dem Markt drängen lassen. Denn generell muss man natürlich sagen, selbst wenn der Bitcoin nochmal auf 100.000 oder so fällt, ist das übergeordnete Chartbild immer noch bullig und auch die Fundamentals stimmen eigentlich nach wie vor. Und man hat ja gesehen, also im April beim Liberation Day gab es Ethereum, den Ether teilweise für unter 1.500 Dollar. Und dann ist er in wenigen Wochen und Monaten durch die Decke gegangen und in der Spitze war er dann sogar kurzfristig mal auf neuen Allzeithochs. Also da kann es auch sehr, sehr schnell gehen am Kryptomarkt, gerade wenn es jetzt nochmal Druck geben sollte und wir vielleicht so ein bisschen nach unten durchgehen, dann kann das durchaus in 2 oder 3 Wochen schon wieder anders aussehen. Generell muss man sagen, der September an der Börse eigentlich nicht unbedingt der beste Monat. Bei den Kryptos ist das so ein bisschen zwiegespalten. Ich habe schon sehr positive, aber auch schon sehr negative September-Monate erlebt. Also insofern aufpassen. Generell übergeordnet bleibt aber das Makrobild intakt, denn wir werden wahrscheinlich in den USA bald Zinssenkungen sehen. Das heißt, es wird mehr Liquidität in die Märkte gespült. In China haben wir wirtschaftliche Probleme, deswegen wird da schon seit längerer Zeit Liquidität in die Märkte gespült. Die EZB hat schon die Zinsen massiv gesenkt. Zuletzt hatten wir hier eher so ein bisschen das Problem, die Inflationsrate in Deutschland ist wieder angezogen, das heißt, oder in der Eurozone ist wieder angezogen, das heißt, hier könnte es dann erst einmal mit Zinssenkungen kurzfristig vorbei sein, aber generell, wenn man sich die Geldmenge weltweit anschaut, dann ist die zuletzt eher nach oben gelaufen und grundsätzlich war es immer so, dass der Bitcoin der Geldmenge dann auch gefolgt ist und wie gesagt, die mittellangfristigen Aussichten sind definitiv sehr positiv, sowohl was den Bitcoin angeht, aber auch was viele Altcoins angeht. Und ich kann auch das ganze dumme Geschwätz von vielen Bitcoin-Maximalisten derzeit nicht mehr hören. Grundsätzlich, ich habe ja selber mit Bitcoin angefangen und habe damals nicht Litecoin oder irgendwas anderes oder XRP gekauft, sondern bin bei Bitcoin geblieben und habe ja auch noch 2/3 der seinerzeit erworbenen Bitcoins bis heute. Aber wenn ich dann immer höre, ja, Ethereum, das ist auch alles nur Scam und so weiter, das ist natürlich völliger Unfug. Und es gibt durchaus sehr, sehr ambitionierte, gute Krypto-Projekte. Natürlich, Bitcoin ist eine andere, ja, Nummer, muss man sagen. Aber bei Bitcoin gibt es auch durchaus genug Dinge, die kritikwürdig sind. Man ist da zum Beispiel sehr, sehr altbacken, was die Blockchain angeht. Und das sieht man ja auch an den Transaktionen, an der Transaktionsgeschwindigkeit. Und es hat ja auch seine Gründe gehabt, dass damals selbst Leute, die ja früh bei Bitcoin dabei waren, dann zum Beispiel andere Forks ins Leben gerufen haben, wie Bitcoin Cash. Und von daher, wie gesagt, da sollte man sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Es war so, dass in den letzten, sagen wir mal, Monaten die Altcoins ganz stark underperformed haben. Aber es gab auch Zeiten, wo das anders war. Und ich denke, dass jetzt auf Sicht der nächsten Wochen und Monate es auch wieder anders werden wird. Ja, und damit kommen wir dann zu den Aktienmärkten selbst und beginnen wir da beim größten Index in Deutschland, dem DAX, und der heute mit einem Plus am Ende von 135,12 Punkten, 0,57%, 24.037,33. Im ganzen Tagesverlauf wenig Bewegung, der DAX einmal im Plus gewesen und hat das dann mehr oder weniger den ganzen Tag über durchgehalten. Unter Schwankungen, es war mal 0,3%, es war auch mal 0,6%, am Ende waren es knapp 0,6%. Und wichtig ist hier, charttechnisch übergeordnet sieht es noch gut aus. Die Fundamentals in Deutschland, die sind natürlich so ein bisschen bedenklich, wenn man hier seit 6 Jahren Stagnation hat. Und da kann man auch nicht immer alles auf Corona oder Ukraine-Krieg zurückführen, wenn man jetzt in den letzten 1-2 Jahren sogar rezessive Tendenzen hier gesehen hat. Und vor diesem Hintergrund muss man schon sagen, der DAX hat in den letzten, ja, 1-2 Jahren ganz schön Performance gemacht, was mit den Fundamentals so eigentlich nicht ganz in Einklang zu bringen ist, wobei man es auch ein bisschen differenzierter sehen muss. Zum Beispiel SAP macht ja mittlerweile fast 15%, also fast ein Sechstel des DAX aus, diese Aktie. Und bei SAP muss man sagen, die haben natürlich relativ wenig Geschäfte in Deutschland, selbst noch vergleichsweise wenig in Europa. Die sitzen halt auch zum Teil schon im Silicon Valley, auch in den USA, haben weltweite Kunden und von daher läuft es bei denen natürlich auch. Auf der anderen Seite muss man sagen, mittlerweile selbst die Bewertung einer SAP-Aktie natürlich alles andere als günstig. Die Gewinner, Verlierer heute im DAX, auf der Verliererseite die Aktie der deutschen Börse von Siemens Energy und von E.ON. Die deutsche Börse zuletzt gelaufen wie geschnitten Brot, generell auch eine tolle Aktie, kann man gar nicht anders sagen. Jetzt seit etwa Mai ging es zwar etwas bergab, die Aktie war ja bei fast 300 und ist jetzt zurückgekommen in Richtung 250. Übergeordnet sieht das eigentlich nach wie vor gut aus. Das ist eine normale Korrektur, die wir jetzt in den letzten ein, zwei Monaten gesehen haben, nachdem die Aktie, wie gesagt, zuvor gelaufen ist, wie geschnitten Brot. Allerdings mittellangfristig bleibe ich bei meinen Bedenken dieser ganzen Börsenbetreiber, die ja zuletzt auch von vielen empfohlen wurden, egal ob das jetzt eine Börse London ist, also LSE, London Stock Exchange, wo es ja eine Aktie gibt, oder auch andere. Deutsche Börse gehört auch dazu. Das sind natürlich alles Unternehmen, denen es gut geht, gerade auch wenn viel gehandelt wird, da profitieren die von. Nur mittellangfristig sollte man nicht außer Acht lassen, dass hier eben tatsächlich der Kryptobereich, die sogenannten DEX, also Decentralized Exchanges, angreifen könnten. Und die könnten natürlich diese Geschäftsmodelle dieser traditionellen Börsenplätze tatsächlich in die Bredouille bringen. Zumal man auch sagen muss, diese DEX aktuell ist das noch so ein bisschen wie seinerzeit, als die E-Mail aufkam. Da hatte man auch noch nicht die Befürchtung, dass das Postkarten und Briefe ablösen könnte, weil das am Anfang noch viel zu kompliziert war. Das konnten eigentlich nur Nerds einrichten. Und so ist das aktuell auch noch mit diesen DEXs. Da würde ich aktuell auch noch nicht dem Otto-Normalanleger dazu raten, unbedingt sich mit einer DEX da zu connecten und darüber zu handeln. Aber das ist natürlich auf längere Sicht, kann man das deutlich vereinfachen mit den entsprechenden Softwareanwendungen, die da auch programmiert werden können, so wie das ja damals auch war, die ersten, die ins Internet gingen. Da gab es ja auch noch keinen Webbrowser und so. Und wenn das dann alles so kommt in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren, dann könnten diese DEXs tatsächlich Konkurrenz werden für eben auch diese Börsenbetreiber. Und von daher die deutsche Börse in den letzten Jahren eine super Aktie gewesen, wie viele Aktien von Börsenbetreibern. Aber es ist durchaus hier ein Risiko vorhanden, dass sie mittellangfristig disruptiert werden. Das wird jetzt auch nicht von heute auf morgen geschehen. Aber ja, wenn man da nicht aufpasst, man muss aber auf der anderen Seite sagen, gerade die deutsche Börse ist auch sehr innovativ und hat da auch schon in diesem Bereich Decentralized Finance, wie der allgemein im Kryptobereich heißt, einiges auf die Beine gestellt. Nichtsdestotrotz, da muss man auch immer am Ohr der Zeit bleiben oder wie das so schön heißt. Und von daher ganz risikolos ist diese Aktie definitiv nicht. Dann Siemens Energy hatten wir im Total Return Börsenbrief geschrieben, dass die Aktie so im Bereich von 100, 105 wahrscheinlich einen Top gesehen hat. Hier muss man sagen, da lief es ja zeitweise kritisch, da musste ja der Staat Garantien geben. Man hat dort aber die Mutter Siemens auch mit ins Boot geholt. Das hat man damals gar nicht so schlecht gelöst. Ich bin ja mit Sicherheit kein großer Fan von Herrn Habeck und Co. Aber das hat die Ampel damals noch einigermaßen gut hinbekommen, hat Siemens Energy damit stabilisiert. Und anschließend gab es dann hier eine Mega-Rally, weil man auch eine Sonderkonjunktur in gewissen Bereichen hatte. Mittlerweile muss man aber sagen, bei 100 Euro und mehr, da ist die Aktie auch kein Schnäppchen mehr und dass sie dann da einen Top hinlegt und vielleicht auch mal deutlicher zurückfällt. Wir haben im Börsenbrief darauf gesetzt, dass sie vielleicht mal Richtung 80 fällt, mindestens zumindest. Das ist dann auch sicherlich wenig verwunderlich. Und dann E.ON, eine Aktie, die auch in der Vergangenheit vor vielen, vielen Jahren eigentlich ein sogenannter No-Brainer war. Und dann kam eben Merkels Energiewende. No-Brainer deshalb, weil diese ganzen Versorger, da hat man immer gesagt, okay, die erzeugen und liefern halt Strom. Und das war damals auch aufgeteilt. 4 Energieversorger haben sich quasi den deutschen Markt untereinander aufgeteilt. Deswegen gab es da auch wenig Überschneidungen, wenig Wettbewerb, wenig Konkurrenz. Und da hat man stabile Geschäfte gehabt. Jedes Jahr hat man etwas mehr Strom verkauft und dadurch hat man auch sehr gute Dividenden bekommen. Man muss ja sagen, E.ON selbst ist ja auch durch eine Fusion von Feber und FIAC entstanden. Also insofern, da hat man damals auch ein bisschen so im Markt Konsolidierung gesehen und eigentlich dachten alle, das wird immer so weitergehen. Das ist so eine klassische Aktie für so Dividendenleute, die auch vielleicht ein bisschen älter sind, die viel Sicherheit wollen, so wie heute vielleicht die Telekommunikationskonzerne, eine Deutsche Telekom oder eine Freenet. Und wie gesagt, dann kam eben Fukushima und Merkels Energiewende und der ganze Markt wurde durcheinander gewirbelt und RWE, E.ON, die sind teilweise tief gefallen, E.ON noch schlimmer wie RWE. Und lange Zeit danach war ich dann eher ein Fan von RWE, nachdem man sich da auch neu sortiert hatte. Man hat sich ja dann auch mit RWE von Seiten von E.ON so ein bisschen geeinigt, dass RWE für die Energieerzeugung in Zukunft eher zuständig sein soll und E.ON halt die Netze betreibt, was eigentlich aus meiner Sicht ein interessanter Deal auch war, wenngleich man da auch fragen kann, warum die Kartellämter da so zugestimmt haben. Aber lange Zeit war ich da tatsächlich, wie gesagt, eher ein Fan von RWE, habe dann vor etwa anderthalb Jahren, zwei Jahren meine Meinung geändert, war eher dann Fan von E.ON. Und seitdem hat die Aktie sich auch sehr, sehr gut entwickelt, hat sich sehr schön erholt und sie ist bis heute natürlich, oder vielleicht heute wieder, muss man besser sagen, ein interessanter Dividendenwert. Und die Aktie zuletzt gut gelaufen, muss man sagen. Jetzt so ein bisschen auch hier, ähnlich wie ich das gerade bei der Deutschen Börse gesagt habe, ja, in einer Korrektur, Konsolidierung, die Aktie teilweise bei 16,50 Euro etwa gewesen. Und seitdem, das war so ja Anfang August, seitdem befindet sich sie, wie gesagt, so ein bisschen auf dem Rückzug, in einer Korrektur, in einer Konsolidierung. Die kann die Aktie im Zweifel auch nochmal Richtung 14,50 Euro führen, also ein bisschen Platz nach unten wäre noch. Generell aber so der Bereich, ja, 14,50, da sollte sich das Ganze dann stabilisieren. Und generell übergeordnet mag ich die Aktien nach wie vor und nach wie vor derzeit auch noch lieber als RWE. Dann die Gewinnerseite, Commerzbank, Sartorius, die Vorzugsaktie und Rheinmetall. Commerzbank zuletzt gelaufen wie geschnitten Brot, kein Wunder, auch Übernahmefantasie, wobei Übernahmefantasie gibt es bei Commerzbank wahrscheinlich schon seit ich an der Börse tätig bin und das ist mehr als 30 Jahre. Es gab ja schon vor etlichen Jahren irgendwelche Konsortien, die sich da auch eingekauft hatten, wo es dann immer wieder hieß, könnte zu einer Übernahme der Commerzbank kommen, aber das ist dann nicht erfolgt. Aktuell ist es vielleicht heiß wie nie, weil die UniCredit Interesse haben soll und ja auch schon große Aktienpakete erworben hat, was das Ganze unterstreicht. Allerdings die deutsche Regierung spielt da bisher noch nicht mit, aber vielleicht kann man die auch noch überzeugen. Fakt ist, die Aktie hat sich zuletzt deutlich erholt, aber zuletzt gab es dann von Analystenseite auch Kritik, dass sie ein bisschen zu heiß gelaufen sei. Gerade auch die Kollegen der Deutschen Bank, die Analysten der Deutschen Bank hatten sie ja abgestuft. Ich hatte, glaube ich, auch im Podcast oder im YouTube-Video, weiß ich jetzt nicht mehr, drüber gesprochen und das kann ich durchaus nachvollziehen. Generell jetzt mal unter uns gesagt, würde ich sagen, der fundamental faire Wert der Commerzbank-Aktie, der liegt vielleicht so im Bereich 32, 33 Euro. Und wir haben jetzt heute einen Schlusskurs von 33, 38, also ziemlich genau im Bereich des fundamental fairen Werts. Klar, bei einer Übernahme vielleicht gibt es da noch einen gewissen Aufschlag. Das ist natürlich nicht komplett auszuschließen. Aber dass man jetzt die Commerzbank für 50 Euro die Aktie übernehmen wird von Seiten der UniCredit, das kann ich mir auch schwer vorstellen. Also insofern, wer die Aktie hat, sie ist sicherlich nicht crash-gefährdet. Sie ist aktuell relativ fair bewertet, muss man sagen. Und wenn in den nächsten 1, 2, 3 Jahren die Geschäfte dann wieder noch besser laufen sollten, dann besteht natürlich auch ein gewisses Aufwärtspotenzial. Wenn es zu einer Übernahme kommt, besteht auch ein gewisses Potenzial. Aber es ist jetzt auch keine Aktie mehr, die ich mir zu diesen Kursen noch kaufen würde. In meinem Wikifolio hatte ich sehr früh eingesammelt, habe damit schöne Gewinne gemacht und da habe ich zuletzt auch mal ein paar Positionen verkleinert, weil die Position auch sehr groß geworden ist. Alles in allem halte ich sie aber da auch und ja, das wäre so, wie ich die Aktie derzeit einstufe. Dann Sartorius, die Vorzugsaktie. Sartorius hatte ich zuletzt mehrfach drüber gesprochen, halte ich für unterbewertet. Die Aktie war seinerzeit in Corona im Hype, weil alle Labore bestellt haben, was das Zeug gehalten hat, weil sie natürlich Materialien brauchten für Corona-Tests und so weiter. Dann war die Pandemie vorbei und man saß auf diesem Material und deswegen haben alle diese Unternehmen, Thermo Fisher Scientific, Danaher oder auch Sartorius, Probleme bekommen. Wir haben die Aktie von Sartorius, allerdings die Stammaktie, weil die günstiger ist, also optisch günstiger, im Musterdepot des Total Return Börsenbrief schon länger drin. Das war zwischenzeitlich auch mal erfolgreich. Die Aktie war auch schon mal im Plus, aber insgesamt liegen wir, glaube ich, etwa 20% im Minus mit der Aktie. Nichtsdestotrotz halten wir gnadenlos an ihr fest, weil ich halt denke, in der Vergangenheit bei Kursen von 600, 700 Euro, da war Sartorius gnadenlos überbewertet. Da war ja eine glänzende Zukunft eingepreist. Wahrscheinlich, dass es noch 5 Jahre Corona gegeben hätte. Was aber dann halt nicht der Fall war. Dann gab es aber diesen Bust und der führte dann eben auch zu weit. Und so ist das an der Börse eben häufig, dass erst positiv übertrieben wird. Man hat das ja auch bei PayPal oder bei Zoom gesehen. Und anschließend wird dann aber negativ übertrieben. Und die Wahrheit liegt dann irgendwo in der Mitte. Und meines Erachtens liegt die Mitte deutlich höher. Wenn man sieht, die Tiefskurse Sartorius, das war vielleicht so, zumindest in der Stammaktie, im Bereich so 150, 160. Die Höchstkurse seinerzeit war die Stammaktie zwischenzeitlich sogar mal mehr wert wie die Vorzugsaktie, war weit über 600, ich glaube bei der Stammaktie sogar über 700 Euro. Und wenn man dann sagt, die Wahrheit liegt etwa in der Mitte, dann kann man schon sagen, mindestens 300 Euro sind drin. Und das wäre ausgehend bei der Vorzugsaktie jetzt alleine schon von den heutigen Kursen ein Kurspotenzial von fast 50%. Und dementsprechend sind wir hier nach wie vor bullig und halten an der Aktie, wie gesagt, auch im Musterdepot fest, wobei wir da die Stammaktie haben. Ja, und dann Rheinmetall, da zeichnet sich ab, dass doch kein so schnelles Ende des Ukraine-Kriegs zu erwarten ist. Deswegen die Rüstungswerte zuletzt wieder auf dem Vormarsch gewesen. Generell muss man sagen, ich hatte ja mehrfach darüber gesprochen, dass die deutschen und europäischen Rüstungswerte zwischenzeitlich etwas zu heiß gelaufen waren. Insbesondere auch im Vergleich zu den amerikanischen Pendants, wie zum Beispiel General Dynamics oder RTX, die früher Raytheon und so weiter. Mittlerweile muss man sagen, die Amerikaner haben sich deutlich berappelt. Eine General Dynamics zuletzt, glaube ich, neue Allzeithochs geschrieben. Und die deutschen und europäischen Werte sind ein bisschen zurückgekommen. Jetzt fangen sie sich wieder, fangen an zu steigen. Ich bleibe dabei, die beste deutsche, europäische Rüstungsaktie oder die beiden besten sind Rheinmetall in Deutschland und Thales in Frankreich. Eine Renk gefällt mir weniger. Eine Hensoldt war teilweise bei 100 Euro und mehr halt zu teuer. Aber generell glaube ich, dass wir auch hier ja den Zenit so langsam gesehen haben dürften. Es ist mittlerweile bekannt, dass der Krieg in der Ukraine herrscht. Es ist mittlerweile auch klar, dass der wohl nicht so schnell enden wird. Und zwischenzeitlich gab es halt auch entsprechende, ja, wie soll man sagen, Hoffnungen, dass der enden könnte. Das hat die Aktien etwas unter Druck gebracht. Jetzt gibt es Befürchtungen, dass er doch wieder länger braucht. Das hat sie nach oben gebracht. Sie haben aber keinen neuen Allzeithoch geschrieben. Und bei Kursen von 2000 Euro ist selbst eine Rheinmetall, und wie gesagt, ist ja eigentlich einer der Top-Picks in diesem Bereich, zu teuer, zu hoch bewertet, und deswegen wäre ich vorsichtig nach wie vor in diesem Sektor. Aber wer das zuletzt gespielt hat, wer da mutig war und jetzt vielleicht da 10% hat oder mit Hebel vielleicht noch ein bisschen mehr, dem kann man dazu erstmal nur gratulieren. Allerdings sollte man nicht übermütig werden und auf die Bewertungen schauen und dementsprechend vielleicht hier auch mal Gewinne. Man muss ja nicht immer ganz verkaufen, man kann ja vielleicht auch mal Teilgewinne nur mitnehmen, aber das würde ich hier tendenziell eher tun. Dann weiter zum MDAX. Heute ein Plus von 159,13 Punkten, 0,53%. Hier gab es intraday schon ein bisschen mehr Bewegung, aber generell auch der MDAX lag den ganzen Tag über im Plus. 30.446,03. Charttechnisch muss man sagen, sieht das nach wie vor konstruktiv aus, aber es fehlt ein frisches Kaufsignal. Dazu müssten wir über die Marke von 31.800 und 32.000 Punkte steigen. Dann hätten wir natürlich frische Kaufsignale, die den Index in Richtung, ja, der Marke von 35.000 und später sogar zurück zu den alten Allzeithochs beziehungsweise vielleicht sogar auf neue Allzeithochs treiben könnten. Gewinner, Verlierer. Auf der Verliererseite CTS Eventim, Puma und Auto1 oder Auto1 Group. CTS Eventim zuletzt mit Quartalszahlen, die nicht so gut aufgenommen wurden. Hier muss man aber ein bisschen hindurchschauen, denn da gab es sehr viele Sondereffekte, Einmaleffekte. Das Management in Form von CEO Klaus-Peter Schulenberg hat die Gunst der Stunde auch genutzt und hat hier für 1,5 Millionen Euro Aktien gekauft, was auch ein Vertrauensbeweis ist. Und generell muss man sagen, CTS ist in der Vergangenheit beispielsweise nach einem negativen TV-Bericht von Jan Böhmermann schon mal unter Druck geraten. Anschließend hat sich die Aktie von den Tiefs fast verdoppelt. Jetzt wieder nach einem Quartalsbericht, der sicherlich nicht berauschend war, aber jetzt auch nicht so gravierend schlecht, dass man jetzt da 20-30% Minus hätte sehen müssen, ist sie unter Druck geraten. Und im Bereich unterhalb von 80 finde ich die Aktie eigentlich tendenziell spannend. Wobei man sagen muss, charttechnisch gibt es noch so ein Restrisiko. Der Bereich 70 plus minus 2, also zwischen 68 und 72, da müsste spätestens der Boden liegen. Durchaus aber möglich, dass er auch ein bisschen höher liegt. Dann Puma, zuletzt auch tief gefallen, ähnlich wie Nike. Aber selbst Adidas ist ja unter Druck gekommen, jetzt so ein bisschen vor kurzem auf Erholungskurs, weil es da auch Nachrichten gab, die Pinot-Familie in Frankreich, die da große Puma-Aktienpakete hält, die möchte da aussteigen. Sie möchte natürlich einen höheren Preis dafür bekommen als die aktuellen Börsenkurse, weil man natürlich große Pakete hat, die man sofort übertragen kann. Und es gibt natürlich auch die Hoffnung, dass Puma ähnlich wie Nike, die ja schon wieder auf einem Weg zu einem kleinen Comeback sind zumindest, dass das auch hier gelingen könnte. Generell bleibe ich dabei, die Puma-Aktie zu kursen von jetzt auch heute. Trotz minus knapp 21 Euro würde ich sie nicht kaufen. Aber wer hier spekulativ unterwegs ist und auf einen Turnaround wetten will, wobei Nike aus meiner Sicht nach wie vor die bessere Turnaround-Wette ist, der kann vielleicht zu kursen im Bereich von 18 Euro, 17,50 Euro, 18 Euro hier zugreifen. Und dann Auto1 oder Auto1 Group, hatte ich ja hier im Podcast oft drüber gesprochen, auch dass ich da zwei Autos oder drei Autos, weiß ich gar nicht mehr, verkauft habe schon und da immer sehr zufrieden war. Ich habe auch immer den Preis bekommen, der zuvor im Internet genannt wurde. Klar, wenn man privat verkauft hätte, hätte man vielleicht noch einen Tick mehr rausholen können. Dafür hätte man mehr Ärger gehabt. Stichwort was letzte Preis und so weiter. Also insofern, ich war mit dem Service zufrieden, habe deswegen damals auch nicht verstanden, dass die Aktie bei 3, 4, 5, 6 Euro nur notiert hat. Generell natürlich, als dann die Börse kam, herrschte Euphorie. Die Höchstkurse 50, 60 Euro, habe ich immer gesagt, die wird man so schnell nicht wiedersehen. Die Aktie hat sich zuletzt aber sehr, sehr schön nach oben bewegt, muss man sagen. Also bei fast 30 ist sie ja schon mal angekommen. Das ist ja schon immerhin fast die Hälfte der alten Höchstkurse. Und übergeordnet bleibe ich auch dabei, dass das ein gutes Unternehmen ist mit einem tragfähigen Geschäftsmodell. Ich würde die Aktie jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt zu 28 Euro kaufen. Im Podcast hier hatte ich ja, wie gesagt, zu 3, 4, 5, 6, 7, 8 Euro positiv drüber gesprochen. Aber wenn es hier mal deutlicher Rücksetzer geben sollte, dann wäre ich hier durchaus bereit, einen Fuß in die Tür zu stellen. Und wie gesagt, das ist durchaus ein interessantes Unternehmen und daher eine interessante Aktie. Dann die Gewinnerseite, Gerresheimer, Renk und TeamViewer. Da muss man sagen, Gerresheimer, neuer CFO ernannt worden. Da gibt es Hoffnung auf ein Comeback, zumal es da auch Finanzinvestoren gab, die ja schon in der Vergangenheit Interesse hatten. Und das hat sich jetzt so ein bisschen erhärtet wohl. dass da eingestiegen werden könnte. Und die könnten dann natürlich auch einen Turnaround begleiten. Dann Renk, die Erholung des Rüstungssektors hatte ich ja eben schon anhand von Rheinmetall auch so ein bisschen besprochen. Und TeamViewer, die Aktie zuletzt auch tief gefallen. Aber jetzt gibt es Analysten, die sie upgraden, die auch das Thema KI hier in den Vordergrund schieben und deswegen Kursziel erhöht haben. Bei TeamViewer bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Als die Aktie damals an die Börse kam, meinte ich, da war ja ein Großaktionär drin, der sich beteiligt hatte und der natürlich ein Interesse an einem hohen Emissionspreis hatte. Und ich meinte seinerzeit, die Aktie komme viel zu teuer. War, glaube ich, damals 28 Euro oder 26 Euro, irgend sowas. Und zunächst hatte ich auch recht, die Aktie fiel im Prinzip von der Erstnotiz an erstmal zurück. Aber dann kam Corona und plötzlich wurde TeamViewer als das deutsche Gegenstück zu Zoom Video gehandelt und die Aktie schoss in der Spitze durch die Decke und das Management drehte durch. Man kennt ja den Sponsorenvertrag mit Manchester United und so weiter, der dann später gelöst werden musste, der dann auch den CFO, der da wohl federführend verantwortlich war, seinen Job gekostet hat. Ja, und die Aktie tief gefallen. Und generell muss ich halt sagen, ich finde das Unternehmen an sich nicht schlecht. Ich denke jetzt, um mal mit Krypto zu sprechen, nicht, dass das ein Scam ist oder so. Aber natürlich Vergleiche mit Zoom waren natürlich auch Quatsch. Und man hat hier viele Fehler gemacht. Nichtsdestotrotz, aus meiner Sicht ist die Aktie mehr wert als 9 oder 10 Euro, wo sie jetzt steht. Aus meiner Sicht ist sie aber auch nicht das wert, was sie in der Spitze wert war. Und aus meiner Sicht war sie schon beim Börsengang zu teuer. Und ich könnte mir vorstellen, wenn es hier zu einer weiteren Kurserholung kommt, wenn die Aktie sich jetzt über 10 Euro etablieren kann, dass es dann weitergeht in Richtung 12 bis 12,50 und später vielleicht auch noch so in den Bereich 15 bis 16, aber viel höher. Ja, maximal vielleicht 18, aber viel höher sehe ich sie halt nicht. Und wem das halt genügt, ausgehend von 10 wären auch 15 schon 50%, der kann da sicherlich mal mitspielen, einen Fuß in die Tür stellen. Aber aus meiner Sicht gibt es eben auch Aktien und Unternehmen, die besser sind. Und deswegen, ich privat kaufe die Aktie nicht, aber ich sehe sie definitiv gerade auch zu den aktuellen Kursen nicht mehr extrem pessimistisch. Ja, dann der S-DAX heute mit einem Mini-Plus von 48,94 Punkten oder 0,29%, 16.892,61. Auch hier zuletzt schön gelaufen, dann so ein, ja, Double oder Triple Top eigentlich eher gemacht, im Bereich von 18.200, 18.250 zurückgesetzt, normale Korrektur, jetzt fängt sich der Index, ja, und jetzt müssen die Bullen halt in Kürze wieder zugreifen, müssen den Index weiter nach oben steigen lassen. Es war ja zuletzt so, dass wir zwischenzeitlich neue Allzeithochs sogar geschrieben hatten. Jetzt sind wir wieder ein bisschen darunter zurückgefallen. Aber wenn wir dann nochmal über die 17.500 gehen und dann auch die 18.000er und 18.200er Marke überspringen, dann kriegen wir hier fette Kaufsignale und es bestünde durchaus die Möglichkeit, dass der Index dann über die 20.000 steigt, Richtung 21.000 und später auch noch mehr. Auf der Verliererseite im S-DAX heute Stratec, dann Wacker Neuson und Friedrich Vorwerk. Bei Stratec, auch so ein Unternehmen Medizintechnik, mit dem ich nicht so warm geworden bin, war zeitweise in der Corona-Pandemie auch ein Profiteur. Dennoch fand ich das Unternehmen und die Aktie nie so besonders spannend und bin damit bisher eigentlich auch weitestgehend bestätigt worden. Dann Wacker Neuson, zuletzt ganz gut gelaufen, ist so quasi die kleine deutsche Caterpillar, wenn man so will. Stellen also so Baumaschinen her und auch zur Verfügung kann man dann mieten und weiß der Geier was, leasen oder ich weiß nicht, was da alles möglich ist. Und grundsätzlich kein schlechtes Unternehmen, muss man sagen, aber zuletzt natürlich auch von diesen Fantasien, was die deutsche Regierung da in Sachen Infrastruktur auf die Beine stellt, mit dem vielen Geld, was man sich da genehmigen hat lassen, beflügelt. Jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen zurückgesetzt, übergeordnet, sieht das aber nach wie vor gut aus. Nichtsdestotrotz muss man sagen, wenn da von Seiten der Regierung dieses Geld nicht in die Infrastruktur bald investiert wird, dann wird es schwierig für solche Infrastrukturwerte. Und von daher, Wacker Neuson, wer die Aktie hat, kann sie sicherlich halten. Erst einmal auf dem aktuellen Niveau würde ich noch nicht kaufen, da würde ich erstmal noch ein bisschen abwarten. Aber wenn sich das denn so ergeben sollte, dass die Regierung endlich dieses Geld investiert in die Infrastruktur, dann wäre die Möglichkeit gegeben, dass die Aktie erstmal Richtung 30 und später vielleicht sogar Richtung 35, 36 läuft. Und man muss sagen, es ist sicherlich schon lange her, aber ich erinnere mich dran, dass die Aktie schon mal zu solchen Kursen gehandelt wurde. Zumindest über 30 tatsächlich. Ich habe hier mal den Chart aufgerufen im Jahr 2018. Also das wäre durchaus möglich. Und ob wir dann tatsächlich neue Allzeithochs sehen, das hängt dann halt davon ab, inwiefern die Regierung da ernst macht. Ja, und der Tagesverlierer, die Aktie von Friedrich Vorwerk, das ist so ein bisschen wie Rheinmetall, die ich eben angesprochen hatte. die ja ein bisschen zu heiß gelaufen ist und wo dann eine Korrektur einfach auch mal notwendig war. Oder eine Siemens Energy, die wir im DAX hatten, die auch gelaufen war wie geschnitten Brot. Und auch bei Friedrich Vorwerk hatten wir zuletzt im Total Return Börsenbrief darauf hingewiesen, dass wir denken, dass die Aktie so im Bereich 80, 85 Euro einen Top macht. Das hat sie auch gemacht, ist jetzt deutlich zurückgefallen. Aus charttechnischer Sicht muss man sagen, ist das nach wie vor eine ziemliche Fahnenstange. Deswegen bestehen auch Risiken nach unten. Und wenn die sich materialisieren sollten, wenn hier vielleicht auch mal schlechte Nachrichten kommen, dann wäre hier ein Rücksetzer zumindest noch unter die 60-Euro-Marke, gerne so in dem Bereich 55 Euro möglich. Dann aber, und das hat der Kollege Basti Galuschka heute auch ganz richtig in einem Posting herausgestellt, wäre es durchaus auch möglich, dass zum Jahresende hin die Fonds zugreifen, um hier Window-Tracing zu betreiben. Also insofern, wenn die Aktie nochmal deutlicher nachgeben sollte, kann man hier auch die Dips kaufen. Ich denke, dass das auch hier kein schlechtes Unternehmen ist, aber auch hier in der Euphorie ist der Kurs ein bisschen zu stark gestiegen und dementsprechend könnte er jetzt dann auch vielleicht mal ein bisschen stärker einbrechen und das wäre dann hier eine Chance, nochmal hineinzukommen. Die Gewinnerseite Formicon, Hypoport und Fielmann. Formicon ist schwer einzuschätzen, Biosimilars. In der Vergangenheit teilweise sehr gehypt, weil man auch Forschungserfolge hatte, dann zwischenzeitlich mal eingebrochen, weil man Angst hatte vor Gesetzen in den USA, die Trump da erlassen könnte, den Gesundheitssektor effizienter zu machen und die Kosten zu senken. Also sehr, sehr schwierig, das Unternehmen einzuschätzen. Von der Forschungsseite her habe ich wenig Zweifel dran, aber die Politik kann hier natürlich reinhauen, hat hier zuletzt teilweise reingehauen. Insofern eine Aktie sicherlich für sehr spekulative Anleger. Dann Hypoport, auch spekulativ. Wobei man hier sagen muss, der CEO und Gründer Ronald Slabke, der ist hier natürlich auch stark an Bord. Dem gehört noch rund ein Drittel des Unternehmens und von daher hat er hier Skin in the Game und er ist auch ein großer Kritiker der deutschen Politik. Aber wenn hier natürlich dann ernst gemacht wird, wenn Bauen in Deutschland tatsächlich gefördert wird, wenn hier die neue Bauministerin auch für Bürokratieabbau sorgen kann, dann könnte auch eine Hypoport sehr schnell ins Laufen kommen, weil man hat ja hier diese Plattform, mit der man Baufinanzierung eben dann anbieten kann. Also die Banken wickeln ihre Baufinanzierung darüber ab, so muss man es vielleicht besser formulieren. Und dann könnte die Aktie wieder anspringen. Wir haben die Aktie tatsächlich im TAC Musterdepot. Wir haben sie damals gekauft im Bereich 150, 160 irgendwie. Sie ist dann erst einmal noch auf unter 100 gefallen. War also erstmal ein katastrophaler Kauf, aber später ist sie dann auf über 300 gestiegen und dort haben wir Teilgewinne mitgenommen. Jetzt warten wir eigentlich darauf, dass wir hier einen Boden sehen. Wir könnten uns den gut im Bereich 150 jetzt vorstellen, knapp darunter 145, 150. Und wenn hier ein tragfähiger Boden ausgebildet werden sollte, dann werden wir die Position, die wir seinerzeit zu über 300 Euro getrimmt haben, auch nochmal aufstocken. Und dann fiel man zuletzt auch so ein bisschen unter Druck geraten, nachdem die Aktie zuvor gut gelaufen ist. Hier muss man ja sagen, der Firmengründer ist vor einiger Zeit gestorben. Da hat jetzt die Jugend, wenn man so will, übernommen. Die hat große Pläne und bisher setzt man die auch gut um, insbesondere die Expansion in die USA oder ins Ausland generell, aber hauptsächlich in die USA. Die ist sehr, sehr spannend und vor diesem Hintergrund, ja, die Fielmann-Aktie, die ja zwischenzeitlich auch einige Jahre lang jetzt nicht so der absolute Burner war, ja, die ist zuletzt tendenziell doch recht gut gelaufen und diese kleine Korrektur, die wir da in den letzten Tagen zwischenzeitlich mal gesehen haben, nachdem die Aktie ja teilweise bis knapp unter 60 gelaufen war, die sollte man auch charttechnisch nicht überbewerten. Das war einfach ein normaler Rücksatz, eine normale Korrektur. Die Aktie hat im Bereich so 52, knapp unter 52 nach oben gedreht und kann jetzt erstmal wieder Richtung der alten Hochs, also knapp unter 60 Euro ansteigen. Und wenn die Aktie es schaffen sollte, über 60 Euro hinauszusteigen, hätten wir frische Kaufsignale, die sie sogar in Richtung 72 bis 75 Euro treiben könnte. Ja, und dann noch kurz zum TecDAX, der nach wie vor das Problem hat, 3.900 bis 4.000 Punkte, da müsste er drüber über diese Marke, diese Widerstandszone um frische Kaufsignale in Richtung 4.750, 4.800, vielleicht sogar 5.000 Punkte zu generieren, aber er schafft es einfach nicht. Leider muss man sagen, Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite im TecDAX heute Infineon, Aixtron und Elmos Semiconductor. Man sieht schon, das ist mehr oder weniger die Chipbranche, die deutsche. Infineon allerdings minus 0,84%, hält sich in Grenzen. Größter Verlierer Elmos Semiconductor minus 1,38%. Jetzt auch kein Beinbruch und dazwischen Aixtron, ein Maschinenbauer, der aber auch in der Chipindustrie die Maschinen zum Teil ihren Einsatz finden, zum Teil auch LEDs und so weiter. Eine Aktie, die ich ja auch oft hier schon besprochen habe und bei Aixtron und bei Süß Microtech hatten wir in der Vergangenheit, dass diese Aktien zwischenzeitlich sehr gehypt waren. Ich vor diesen Hypes gewarnt hatte, habe aber auch immer gesagt, wie weit die noch hypen können. Das weiß ich bei diesen Aktien nicht, aber was ich weiß ist, dass sie sich später halbieren können oder mehr und das haben beide gemacht. Eine Aixtron teilweise bis auf weit über 40, fast 50 Euro gestiegen, anschließend teilweise unter die 10 Euro Marke gefallen. Eine Süß Microtech im Top auch über 70 gewesen, weiß gar nicht, sogar vielleicht sogar über 80. und wurde zuletzt dann unter 30 gehandelt. Und das sieht man eben dann auch, dass man solche Hypes, gerade bei solchen Zyklikern, und die Chipbranche ist nun mal generell zyklisch, dass man da immer vorsichtig sein muss. Ja, und die Gewinnerseite, Carl Zeiss Meditec, Hensoldt und TeamViewer. TeamViewer hat mir schon besprochen, Hensoldt im Prinzip auch Rüstungsaktien, die heute auf dem Vormarsch sind. Generell, ja, finde ich Hensoldt spannend. Man hat ja hier auch Großaktionäre wie Leonardo aus Italien, wie aber auch den deutschen Staat. Also insofern gehen da auch gar nicht so viele Aktien an der Börse um. Was natürlich, wenn es nach oben geht, auch ein Vorteil sein kann, weil das Angebot dann eben entsprechend gering ist. Aber was man bei Hensoldt eben immer sagen muss, bis 100 Euro, 105 Euro, da ist das Ganze vielleicht noch fundamental zu rechtfertigen, wenn auch schon die Bewertung dann langsam ausgereizt wird. Aber alles, was darüber ist, und teilweise war die Aktie bei 110 und mehr, das ist dann eigentlich zu teuer. Und deswegen haben wir hier zuletzt auch zwischenzeitlich eine Korrektur gesehen. Natürlich spielt da auch die Politik, die Geopolitik, die Weltpolitik so ein bisschen mit. Es gab Hoffnung auf ein Ende des Ukraine-Kriegs. Das hat die Rüstungsaktien, gerade die europäischen, kurzfristig unter Druck gebracht. Jetzt geht man davon aus, dass der Krieg so schnell doch nicht endet. Und dann ziehen die eben wieder an. Man darf aber auch nicht ganz übersehen, dass das durchaus Top-Bildungen immer noch sein könnten. Und wie gesagt, dieser Sektor generell zwischenzeitlich sehr, sehr teuer war, auch wenn der amerikanische Rüstungssektor jetzt wieder deutlich besser performt hat und damit die Lücke, die zwischenzeitlich aufgegangen war, auch ein bisschen geschlossen hat. Und damit zur letzten Aktie, die ich besprechen möchte, Carl Zeiss Meditec. Da hatten wir auch im Total Return Börsenbrief schon mehrfach positiv besprochen, haben aber immer gesagt, das hängt sehr an China. Und ja, China muss auf die Beine kommen und dann kann auch Carl Zeiss Meditec wieder fliegen. Denn wie gesagt, die machen sehr viel Geschäft in China, sind auch im Bereich Augenlasern und so weiter unterwegs. Und generell ganz interessant, muss man sagen, und die Aktie aus unserer Sicht zu kursen von unter 50 Euro zu günstig. Zuletzt gab es aber halt auch haufenweise schlechte Nachrichten und genug Gewinnwarnungen. Deswegen durchaus verständlich, dass die Aktie so tief gefallen ist. Aber was man zuletzt gesehen hat, eine Alibaba ist beispielsweise durch die Decke gegangen, eine Baidu konnte sich fangen. Das heißt, der chinesische Aktienmarkt, der ist zuletzt ganz gut gelaufen. Und das signalisiert natürlich auch so ein bisschen, dass die chinesische Wirtschaft auf Erholungskurs ist. Man hat ja hier auch das Problem gehabt, dass eine Immobilienblase geplatzt ist und der Staat versucht das jetzt eben auch mit Geldinfusionen so ein bisschen zu lösen. Und das hat hier schon Wirkung gezeigt. Und wenn der Staat jetzt dranbleibt und da vielleicht noch mehr Liquidität in die Märkte gepumpt wird, um eben diese Immobilienkrise, die man seinerzeit hatte, die geplatzt war, diese Blase, um das aufzufangen, dann könnte die chinesische Wirtschaft tatsächlich vor einem größeren Turnaround stehen, dann könnte der chinesische Aktienmarkt richtig boomen und dann könnte auch eine Aktie wie Carl Zeiss Meditec wieder durch die Decke gehen. Man muss sagen, zu Höchstkursen, teilweise weit über 100, ja fast schon 150 Euro, war sie sicherlich teilweise auch zu teuer. Da haben wir sie tatsächlich auch nicht positiv im Börsenbrief gesprochen, aber zu Kursen von aktuell um die 45 Euro ist sie aus unserer Sicht zu günstig und eigentlich, ja, war sie das auch schon zu Kursen von 50 Euro bis 60 Euro. Sie ist trotzdem zuletzt nochmal aufgrund schlechter Nachrichten unter Druck geraten. Aber jetzt könnte hier tatsächlich der Turnaround langsam gelingen, sich abzeichnen. Und das wäre natürlich dann positiv. Ja, damit bin ich für heute durch. Den amerikanischen Markt, wie gesagt, können wir uns sparen, weil die Amerikaner heute ihren Tag der Arbeit, ihren Labor Day feiern. Dann hoffe ich, dass euch der Podcast gefallen hat. Auch ein bisschen was zu dem Facebook, zu der Saga, die da vor Gericht gelaufen ist und leider immer noch läuft. Dann natürlich die Kryptos kurz besprochen und last but not least dann den deutschen Aktienmarkt mit den Gewinnern und Verlierern der Indizes. Das soll es dann gewesen sein. Ich denke, das ist eine runde Sache. Und in diesem Sinne halte ich die Verabschiedung wie immer kurz und sage nur noch eins, nämlich tschüss, bye bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer ihr, euer Sascha Huber.